Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim, located at Circa Resort and Casino in Las Vegas. Catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of their six pools on three different levels for a perfect view of their massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Millern Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Ja, es ist eine besondere Ausgabe, Rupert. Ich freue mich sehr, dass ich auch mal wieder dabei sein darf. Bei dem neuen Millern Talk und bin schon ganz gespannt, was wir so in den nächsten Minuten besprechen werden. Wir haben auch zwei besondere Gäste heute, Rupert, ne? Kann man nicht anders sagen.
Definitiv. Also ist eigentlich die erste Podcast-Aufgabe, in der wir so einen kleinen Mix machen mit einem anderen Podcast zusammen.
Ja, genau. Millern Talk meets 16er quasi, könnte man sagen. Und ja, wie kommst du eigentlich dazu? Ich hole mal Michael dazu, Michael Born, langjähriger Journalist. Oh Gott, was hast du alles gemacht, Michael? Jetzt bist du bei The Zone, du warst bei Sky, bei Prime. Ich weiß gar nicht, weil früher warst du auch NDR.
90,3.
Also eigentlich hast du schon alles und durch. Hamburg Journal, ich weiß gar nicht, was du, was das dir noch so fehlt. Und du bist ein Unikat, wenn ich das mal sagen darf. Du bist der erste Gast im Abendblatt, der nicht nur beim HSV-Podcast war, sondern jetzt auch im Millern Talk. Also eine ganz besondere Auszeichnung.
Da freue ich mich. Ganz ja, besonders.
Das habe ich mir gedacht.
Ehrlich, wirklich, ist so. Doch, ich freue mich drauf. Ich kann Ewald nicht oft genug sehen und hören.
Ja, das genau. Das darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja, ich habe dich mal angequatscht, als ihr den Millern Talk den 16er aufgenommen habt, die eure erste Live-Aufzeichnung im Millern-Tor-Stadion. Und vielleicht, um jetzt mal den anderen Gast dazu zu holen, endlich, ne, unseren Stargast, Ewald Lien. Freue mich sehr, Herr Lien.
Hallo, schönen guten Morgen.
Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr zusammen einen Podcast macht?
Soll ich das beantworten?
Wie bitte?
Soll ich das beantworten? Nee, mach du mal.
Die Frage war an mich gerichtet, aber ich gebe sie gerne an dich weiter.
Nein, mach mal. Ich bin froh, wenn du auch mal zu Wort kommst. Das kommt ja bei uns nicht so vor.
Er hat mich gezwungen.
Aha.
Nein, wir haben uns durch die gemeinsame Tätigkeit bei Sky, sind wir uns irgendwie, ich weiß nicht, ob ein oder mehrmals im Flugzeug über den Weg gelaufen, von München nach Hamburg. Und da ist irgendwie der Kontakt entstanden. Wir kannten uns natürlich vorher auch schon, aber der Kontakt entstand dann. Und dann ist irgendwann mal die Idee geboren worden von Michael. Aber das kannst du dann besser erzählen.
Also erstmal hört sich das so an, als ob wir uns da zum ersten Mal gesehen haben. Also wir haben uns natürlich irgendwie, als er Köln-Trainer war, schon gesehen und Rostock-Trainer war, schon gesehen. Und da war Ewald ja noch ganz anders drauf. Ihr werdet euch erinnern können. Also da war es als Journalist nicht einfach, mit diesem Mann zu reden. Also da wurde jede Frage negiert und dann erinnere ich mich, irgendwann haben wir uns zum ersten Mal live getroffen und dann begrüßte ich ihn und er sagte, ach, Sie sind der Herr Born. Und dann war das Eis natürlich nicht gebrochen.
Aber da ging es trotzdem weiter.
Ja, es ging weiter. Es ging so weiter, dass dann kommt unser Techniker ins Spiel. Also wer uns hört, der hört immer mal wieder von Ewald despektierlich die Formulierung, ja, das muss unser Techniker Flo machen. Das ist der dritte Mann im 16er-Team, Florian Kaiser, der ist ein Tausendsasser, sein Tag hat auch mehr als 24 Stunden. Der ist Kameramann und schneidet Videos und macht 1000 Sportarten. Und der hat mir, ich denke mal, das ist gut 5 Jahre her, gesagt, du musst irgendwie mal einen Podcast machen. Das wird jetzt demnächst groß. Ich sage, hör doch mal mit dem Mist auf, Podcaster stundenlang rumsülzen, bringt doch nichts. So, dann habe ich das erstmal wieder vergessen. Und dann irgendwann ist mir die Idee gekommen, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Und was könnte man anders machen als das, was es bis jetzt gibt? Ich müsste irgendwie gucken, dass ich jemanden kriege, der noch richtig drin ist. Also ein Trainer oder ein Manager oder halt whatever. So. Und so bin ich dann irgendwann auf einem der Flüge wahrscheinlich drauf gekommen, Mensch, das könnte man doch eigentlich mit dem Lean machen. Der ist doch A bei uns bei Sky und B ist er bei St. Pauli, damals ja auch noch, wie hieß du? Technischer Direktor. Also voll im Geschehen. Und da habe ich gedacht, ja, das könnte ganz interessant werden. Und dann habe ich ihn irgendwann angesprochen und dann sind wir irgendwann essen gegangen mit seiner Frau Rosa und die hat dann grünes Licht gegeben, ne? So war das ungefähr, oder?
Wer bin ich, dass ich dir widersprechen würde in dem Zusammenhang? Hat Felix Magath schon mal gesagt, ich werde den Teufel tun und Ewald widersprechen, er hat sich ja alles genau aufgeschrieben. Also ich sag mal, so ungefähr ist es gewesen. Ich habe auch vorhin nicht gesagt, dass wir uns zum ersten Mal im Flugzeug gesehen haben, aber das war zum ersten Mal im nicht professionellen Kontext. Und das ist natürlich was anderes, als wenn man kurz nach dem Spiel als Trainer bei einem Puls von 125 oder mehr von dir eine mehr oder weniger hochintelligente Frage gestellt bekommt.
Also Moment, da muss ich ja gleich mal rein. Das ist doch völliger Quatsch schon wieder. Wir haben noch nach dem Spiel nie miteinander gesprochen, weil ich Kommentator bin und kein Interviewer.
Ja gut, dann haben wir eben nicht nach dem Spiel gesprochen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an jede Begegnung im professionellen Bereich erinnern.
Meistens vorm Spiel.
Ach, vorm Spiel. Hast du mich auch angerufen? Was ist denn Beispiel? Morgen? Mit welcher Aufstellung?
Genau. Das waren die geilsten Gespräche.
Ja, das ist mir klar. Also das,
die habe ich dann irgendwann auch sein gelassen, um das kurz mal zu erläutern. Man versucht ja immer noch mal ein paar Infos zu kommen und ruft auch mal einen Trainer an. Das hat früher sehr viel Sinn gemacht, gerade wenn man den ganz gut kannte. Ewald kannte ich nicht so gut und da habe ich 1-2 Telefonate geführt, wo ich hinterher dachte, ja, der hätte mir jetzt auch sparen können, weil der Mann hat ja alles negiert. Ne? Damals warst du noch so.
Ja, das, ich sag mal, wie soll ich es sagen? Das Potenzial an Selbstvertrauen bei dir und deinen Berufskollegen, das war schon exorbitant. Wenn ich meiner Frau noch nicht mal gesagt habe und noch nicht mal den Spielern gesagt habe, wer spielt, wolltest du das aber am Vorabend schon wissen und ich sollte dann darauf vertrauen, dass du das nicht irgendwo veröffentlichst, weitersagst oder vielleicht irgendeinen befreundeten Trainer anrufst, den du noch besser kennst und dem sagst, aber ich habe mit dem Vollidioten gestern gesprochen, der will so und so spielen. Also, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Okay. Das ist eben so. Also ich habe, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, welchen Journalisten kann man vertrauen und wo kann man dann eben auch mal eine andere Haltung zeigen. Das hat ein bisschen gedauert, weil ich eben auch eine Reihe von negativen Erfahrungen gemacht habe. Das ist eben so gewesen. Und das war auch eine Zeit, die gerade als ich als Trainer anfing in den 90er Jahren, wo über das Privatfernsehen auch eine völlig andere, das heißt, ich weiß nicht, wie es vorher war, da war ich ja noch kein Trainer, aber dort ist eine Atmosphäre, eine Gesprächsatmosphäre entstanden, die seinesgleichen sucht. Die Trainer wurden in Frage gestellt. Wenn du zweimal verloren hast, dann haben Johannes B. Kerner und unser Freund Beckmann, dann haben die im TV gesagt, weil jetzt müsste man aber auch mal über den Trainer nachdenken. So, also und dann kommst du als ein Repräsentant dieses korrupten Systems und möchtest von mir komplett offene, wie soll ich es sagen,
Informationen haben.
Informationen und Einsichten bekommen. Das war dann sippenhaft ein bisschen. Aber du hast dich ja rehabilitiert im Laufe der Jahre, bist dann auch resozialisiert worden und jetzt kommentierst du auf eine Art und Weise, wo alle nur noch ehrfürchtig niederknien können. Eine Mischung aus Emotionalität und Kompetenz ist einfach wunderbar anzuhören.
Jetzt mal meine ich den Thomas Müller hier, bitte.
Ja, bevor hier zu viel Liebespfeile jetzt hin und her geschossen werden, Robert, müssen wir reingrätschen, ne?
Ja, absolut.
Ja. Aber ihr habt ja...
Wir sind gar nicht alleine, Michael.
Nee, aber ich hab schon gedacht, es kann eine ganz gemütliche Sendung für uns werden heute. Also wird das sowieso.
Können wir auch zurücklehnen und weiter zuhören.
Also wir müssen schon mal austimen. Also kürzer als 3:30 sind die Antworten in der Regel nicht. Das ist schon klar, ne? Also,
ja, aber ich weiß schon, und jemanden zu unterbrechen ist auch schwierig, habe ich gelernt über die. Ja. Darf man auch nicht machen, ne?
Gibt immer Ärger. Gerade Eber darf man niemals unterbrechen. Ich mach's trotzdem.
Ja.
Kommt man nicht weiter.
Ja, so, ich würde gerne mal auf diese, ihr habt ja diese Live-Sendung gemacht, ist ja die offiziell 200. So genau weiß man es nicht, aber darauf will ich nicht näher eingehen. Ungefähr, sagen wir mal, die 200. Da hattet ihr Steffen Baumgart als Live-Gast auch dabei. Und wer sich erinnert, Mitte Februar wurde er dann HSV-Trainer. Hattet ihr das damals schon geahnt, dass, was da so passieren würde, und deutete es sich an? Ich meine, Michael, du schüttelst den Kopf, das kann man jetzt nicht hören, sehen.
Naja, also das war ja in der Phase, wo es, ja, also ganz absehbar war es, glaube ich, noch nicht mit Tim Walter, sagen wir mal so. Ja, also es war noch nicht in der letzten Sequenz, würde ich mal denken. Aber natürlich waberte das ja schon viel länger durch die Gegend, ne? Also, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber ich glaube, er selbst hat an diesem Abend auch noch überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so schnell dann was werden könnte. Hm. Oder, Ewald? Was hast du da für eine Erinnerung?
Naja, ich meine, die Entwicklungen im sportlichen Bereich der letzten Monate haben ja gezeigt, dass wir der Zeit oft ein bisschen voraus sind. Und ich denke, dass wir schon wussten. Nein, das ist Quatsch. Also das hat sich so ergeben. Steffen, so wie einige andere auch, ist ein regelmäßiger Gast unseres Podcasts gewesen. Ich habe natürlich durch unsere Historie, durch unsere gemeinsame Zeit in Rostock eine gute Verbindung zu ihm. Wir sind uns auch ein paar Mal danach noch über den Weg gelaufen, nicht so häufig. Und insofern hat sich das angeboten, weil das war das erste Mal, dass wir so einen Live-Auftritt im 16er gemacht haben. Und da wollten wir natürlich auch unterhaltsame, gute, kompetente Gäste haben. Und das haben wir, glaube ich, dann sehr gut hingekriegt mit Steffen und Patrick Ittrich. Das war sehr launig und hat wirklich Freude gemacht allen.
Ich muss sehr vorsichtig sein, wie ich das Ganze ein bisschen formuliere, ohne den Trainer in Frage zu stellen, was ich auch inhaltlich für absolut verfrüht und blödsinnig finde. Man bekommt ja trotzdem den Eindruck, dass es noch nicht so ganz passt. Woran könnte das liegen? Und ist es vielleicht auch normal, wenn man einen Trainer Mitte Februar holt?
Geht die Frage an mich?
Das ist eine Frage an den Trainer.
An den Experten.
Da muss ich mich erstmal raushalten und überlegen, was ich dazu noch sagen kann, Eber. Das ist eine klare Frage an den Trainer.
Also Experte höre ich nicht so gerne. Es gibt sehr viele Experten im Moment. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Was ist denn besser? Welcher Begriff ist besser?
Naja, ich war mal Trainer. Also das ist etwas anderes, als wenn ich mich als Experte bezeichne und vielleicht mal Profi war, so halbwegs, wenn überhaupt.
Hallo.
Ich höre schon auf.
Wir sind despektierlich da. Ich weiß genau, welche Richtung du gehst.
Sonst bin ich schon wieder im anderen Modus. Mir fällt ja immer wieder auf, auch im Gespräch mit Michael, da kann ja keiner was dafür. Jeder lebt in seiner Welt und jeder hat die Erfahrungen, die er macht. Ich habe mit Michael oft, auch off the record, manchmal machen wir es auch auf offener Szene, diese Dinge diskutiert, die sich für mich aufgrund meiner Historie, meiner Erfahrung, meiner jahrelangen Trainertätigkeit völlig anders darstellen als einem Außenstehenden. Das kann man niemandem vorwerfen, aber es ist halt eine andere Welt, so wie ich nicht weiß, was bei euch in der Redaktion los ist, wie diskutiert wird, was gemacht wird. Versuchen viele Journalisten, die Dinge von außen zu betrachten und was läuft denn da jetzt so? Und das klappt aber noch nicht so richtig. Sowas kann auch nicht klappen. Also ich meine, ein Trainerwechsel ist immer ein Wabankspiel und über einen längeren Zeitraum gesehen, das wissen wir ja mittlerweile durch alle möglichen Analysen, hat das meistens auch nicht gefruchtet im Vergleich zu dem, was vorher war. Das ist eben so. Oft hat man den Eindruck, der gewinnt die nächsten 2-3 Spiele. Wenn er die nächsten 2-3 Spiele nicht gewinnt, dann ist sowieso alles vorbei. So wie jetzt bei Steffen auch schon wieder ganz schnell und vorschnell geurteilt wurde. Aber wie will ich im Februar ohne personell noch etwas verändern zu können, noch Leute dazu zu holen, ohne eine Vorbereitungszeit zu haben, innerhalb von 2-3 Tagen eine Mannschaft auf ein Spiel vorbereiten, in einer Liga, wo ich mich vielleicht jetzt auch noch nicht so top auskenne, das muss man ja auch wissen, der Steffen wird jetzt auch nicht seit seinem Abschied vom FC Köln einen ganzen Tag vorm Fernseher gesessen haben und nur zweite Liga geschaut haben. Also da sind so viele Unsicherheiten und Unklarheiten dabei. Und dann möchte man aber natürlich, dass er Erfolg hat und dass alles läuft. Der Erfolg eines Trainers hängt von so vielen Dingen ab und nicht nur einfach davon, was nimmt er denn jetzt gerade für eine Aufstellung und was ist denn jetzt seine Taktik? Und das wird sowieso komplett überhöht. Manche reden nur mehr von Taktik. Dabei spielen viele, viele Dinge eine Rolle. Zum Beispiel auch eine Verbindung zu den Spielern, eine Beziehung aufzubauen. Eine Führungsperson ohne eine vernünftige Beziehung zu den sogenannten Schutzbefohlenen, egal in welchem Bereich das ist, wird nicht funktionieren. Und welche Zeit habe ich dafür, das in kürzester Zeit aufzubauen? Und ich gehe mal schwer davon aus, dass es auch eine Reihe von Spielern gab und gibt, die zu Tim Walter durchaus ein positives und vertrauensvolles Verhältnis hatten. Also und jetzt kommt jemand anderes. Da musst du in dem Moment auch schon wieder jedes Wort auf die Goldwaage legen, was auch sinnvoll ist, respektvoll damit umzugehen. Das traue ich Steffen ohne weiteres zu. Aber trotz alledem wirst du erstmal beäugt. Und es ist ja auch nicht so gewesen, dass sie jetzt an 11. Stelle gestanden hätten und völlig chancenlos gewesen wären. Das ist halt auch eine Frage, wie beurteile ich das, wenn du beim HSV nicht Erster bist mit 10 Punkten Vorsprung? Und das 2 Spieltage vor Schluss, gibt es immer Theater. Also das ist nicht so einfach und deswegen glaube ich auch nicht, dass man dort irgendetwas beurteilen kann. Aber Steffen ist in der Situation, abliefern zu sollen und zu müssen, so wird er jetzt von außen beurteilt. So ist es nun mal.
Michael, aber da nochmal nachgehakt. Runtergebrochen, ist er zu spät verpflichtet worden? Ich meine, es ist hinterher immer leicht zu sagen, ne? Ja, hätte man dann und doch, ich meine, Jonas Bolt hatte ja nun gesagt, okay, er möchte das nochmal versuchen. Es gibt auch Argumente dafür natürlich, dass man sagt, Kontinuität und so weiter. Rückblickend, war es zu spät? Fragezeichen?
Ja, wie du sagst, hinterher sind wir immer schlauer, aber natürlich hätte das spätestens in der Winterpause passieren müssen. Weil dann hätte er genau die Zeit, zumindest im Winter gehabt, von der Ewald gerade gesprochen hat. Dann hätte man vielleicht sogar auch noch 1-2 personelle Dinge machen können, wenn man noch irgendwo 2,50 € gefunden hätte, keine Ahnung. So hat er übernommen. Und es sind natürlich auch gleich ein paar Dinge passiert, die, ich will nicht sagen typisch HSV sind, aber allein diese Nummer gegen Osnabrück, dann, wenn ich mich daran zurückerinnere, gegen den Letzten in Überzahl dann noch das Ding zu verlieren, das war natürlich schon so eine Nummer, dann folgt danach die Niederlage in Düsseldorf. Ich bin befangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe natürlich nicht so einen Draht wie Ewald zu Steffen, aber ich habe auch wirklich einen sehr guten Draht zu ihm und ich muss das versuchen, irgendwie zu trennen. Die Beziehung zu ihm, zum Journalisten, zum HSV-Trainer. Und das ist ganz schön kompliziert. Zum Glück kommentiere ich jetzt bei der DAZN gerade die zweite Liga nicht. dass mir das zumindest erspart geblieben ist bislang, weil das wäre dann ganz grausam. Aber meistens gelingt es schon irgendwie dann, den Fans draußen zu lassen. Ich habe natürlich auch gedacht, er wird zumindest mit seiner positiven Energie, ja, einen ganz anderen Schwung reinbringen, einen anderen Flow reinbringen. Und vielleicht habe ich mich auch, vielleicht wie er auch, blenden lassen. Vielleicht ist die Mannschaft auch und der Kader einfach gar nicht so gut, wie man immer gedacht hat. Ja, das ist der, das Gros ist auch lange genug jetzt schon beisammen. Ich glaube, man kann ihn erst fair bewerten, wenn er die Chance kriegt, und das, so muss man jetzt ja schon wieder reden, wenn er die Chance kriegt, irgendwie die Sommerpause zu haben, den Kader zu verändern und in die neue Saison zu gehen. Aber ob das überhaupt noch kommen wird, hängt, glaube ich, ziemlich entscheidend mit dem Derby zusammen, was jetzt ansteht.
Da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Vielleicht ist der Kader etwas überschätzt oder gar nicht so gut. Wir wollen gar nicht in der Vergangenheit reden, ob gegebenenfalls vielleicht einige Transfers nicht so funktioniert haben, wie sie hätten sollen oder wie sich das die Verantwortlichen erhofft hatten. Du als HSV-affiner Mensch, was wären denn über den Sommer hinaus aus deiner Sicht Schritte, die der HSV in die Wege leiten sollte, um da mal rauszukommen aus der zweiten Liga?
So eine einfache Frage, Rupert.
Das ist eine total einfache Frage. Du bist ich nun ausgerechnet die Antwort haben soll, wie der HSV im Jahr 7 dann mal aufsteigt. Also, Punkt 1, das habe ich von Ewald gelernt, mal am Trainer festhalten. Einfach den jetzt mal machen lassen. Ob die jetzt aufsteigen oder nicht, ob die 7-0 gegen St. Pauli verlieren oder nicht. Ja, einfach mal ein bisschen Geduld.
1b, Michael, Entschuldigung, auch am Sportvorstand festhalten?
Das ist ja die nächste Frage. Was soll ich dazu jetzt sagen? Das scheint ja alles schon vorbereitet. Also, wenn ich das alles richtig verstehe, was ich so höre, ist der Abschied ja eigentlich verabschiedet schon. Nur, dass man noch nicht genau weiß, wer soll denn jetzt eigentlich neuer werden und wie geht das alles? Und jetzt muss man erstmal das Derby abwarten und vielleicht kommen die doch aus Versehen noch auf Platz 3. Man ist momentan noch ein bisschen vorsichtig. Aber anscheinend sieht es ja nun so aus, als ob man sich als Hamburger Sportverein von Jonas Beul trennen wird. Und dafür gibt es, muss man fairerweise sagen, auch irgendwann Argumente. So. Dann wiederum stellt sich die Frage, was will denn dieser neue Sportmensch, der neue Sportvorstand, mit welchem Trainer möchte der denn arbeiten und, und. Also ich bin's zum Glück nicht, aber meine Idee wäre, nicht nur weil ich Steffen wirklich sehr, sehr schätze und mag, gib diesem Trainer die Chance, in der neuen Saison zusammen mit Sportvorstand X was aufzubauen.
Lass uns doch erstmal einen Vorschlag machen, wer Sportdirektor wird, und dann können wir den vorher schon ordentlich auseinandernehmen. Dann ist doch, dann haben wir doch schon wieder die nächsten.
Der Jörg Schmadtke würde ich jetzt
also schicken. Genau, meine Top 3 der Sportvorstände, das wäre, glaube ich, könnten wir gut verkaufen, die Geschichte. Ja, das würde gut funktionieren. Aber lass mal lieber über ein bisschen auch über zu St. Pauli überleiten. Ich meine,
Herr Laux, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, ob die Ironie rübergekommen
ist. Doch.
Also ich will nur, das ist so, ich möchte so ein bisschen um Verständnis werben für meine frühere Befindlichkeit oder meine Befindlichkeiten und auch das, wie Trainer oder Personen des öffentlichen Lebens, gerade im Sport, mit bestimmten Situationen umgehen. Und dieser menschliche Faktor, der wird völlig außer Acht gelassen. Jeder denkt, ich meine, wir haben eine Welt hier draußen, wenn wir darüber reden, über Nachhaltigkeit, Klimawandel, Ungerechtigkeiten, dann hängt das oft damit zusammen, dass wir in der Welt leben, wo der Profit im Vordergrund steht, ohne Rücksicht auf Verluste. Und im Sport hat sich das eben auch in diese Richtung entwickelt, dass jeder auch nur an sich selber denkt. Der Spieler, der Zuschauer, die Journalisten, wo habe ich eine schöne Geschichte? Und dieser menschliche Faktor, den es da gibt, auch in der Beurteilung. Michael, wenn wir darüber reden, ich bin dann manchmal vielleicht ein bisschen schieße ich übers Ziel hinaus, wenn ich Kollegen von dir höre, wie sie über Spieler reden, aber ich habe das dann versucht auszubröseln. Die spielen alle 3 Tage, fliegen dabei um die halbe Welt, sehen ihre Familie kaum. müssen immer den Erfolg abliefern. Sind jetzt beim 57. Spiel und dann sagt ein Reporter, na, das sieht aber jetzt auch wirklich nicht gut aus. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wie man da jetzt nicht den Druck drauf kriegt und wie und so. Das heißt, ich muss doch mal ein Gefühl dafür entwickeln, dass es sich auch um Menschen handelt und nicht um Maschinen. Und wenn ich öffentlich, und das ist das, was mich immer wie soll ich jetzt sagen, abgestoßen hat, wenn Journalisten oder Fans oder wer auch immer, im Journalismus ist es immer noch was anderes, weil der Fan es eben nicht öffentlich macht, sondern der sagt es vielleicht auf der Straße oder am Stammtisch. Wenn ich öffentlich über Entlassung und neue Leute rede, demontiere ich einen Menschen, der mit seiner Familie irgendwo hingezogen ist, dessen Kinder da zur Schule gehen. Und wenn ich das noch als Vereinsvorstand mache zum Beispiel, bin ich nicht nur öffentlich, sondern auch intern schon abgebaut. Das sind mit zwei Wörtern können Leute, die ahnungslos sind, und davon haben wir einige im Spitzenfußball, auch in Führungspositionen, wenn ich das will, Führungspersonal, ob Trainer oder Sportdirektor, enteiern und ihnen die Basis entziehen. Dafür muss man nicht studiert haben oder was weiß ich was, um das zu spüren, wenn ich Leute auf den Pott setze. Und deswegen habe ich das eben gesagt. Natürlich kann man und gerade in der Öffentlichkeit als Journalisten müsst ihr darüber diskutieren, aber wie geht's weiter, wo kommt er her, wo geht er hin und was passiert da? Aber ich würde doch wirklich darum bitten, dass man einfach auch mal diese menschliche Komponente sieht und nicht nur auch einen Jonas Bolt nur darauf reduziert, naja, was macht er denn da jetzt? Ich habe keine Ahnung, wer da beim HSV das Sagen hat. Wir reden sehr häufig darüber, dass gerade in diesen großen Traditionsvereinen viele, viele Leute unterwegs sind, weil sie eben Traditionsvereine sind, weil es ein großes öffentliches Interesse gibt, mitreden zu wollen. Wobei ich mir bei vielen wünschen würde, dass sie nicht mitreden würden. Also das ist alles nicht so einfach und ich kann den Jonas Bolt nicht beurteilen. Die Geschichte ist keine Erfolgsgeschichte bisher, das ist schon klar. Alemannia Aachen hat jetzt 10 Jahre gebraucht, um aus der dritten Liga, aus der Regionalliga in die dritte Liga zu kommen. Also respektiert aber die 10-Jahresfrist, das kann noch ein bisschen.
10-Jahresfrist, okay, dann hätte er noch ein paar Jährchen. Aber ich musste auch eben so ein bisschen, als Sie das gesagt haben, das ist ja auch vollkommen richtig, auch an Fabian Hürzeler denken, Rupert da auch so um die Vertragsverlänge oder bleibt der oder nicht und so. Und da gab es auch natürlich auch von uns so auch mal ein, zwei, auch ein bisschen so fanorientiertere Kommentare, ne? Und da habe ich auch gemerkt, ja, also da kam dann auch die entsprechende Reaktion so direkt von Vereinsseite. Und klar muss man da ein bisschen aufpassen, ist ein schwieriges Feld. Also ist nicht so einfach. Ja. Aber ja, lass uns ein bisschen über St. Pauli mehr reden.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple-launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Wo ich gerade Hürzeler anspreche, ich meine, das ist ja nun ein bisschen die andere Entwicklung. War das denn, ich frage mal ganz platt, war das zu erwarten? Ist das folgerichtig so, der Aufbau, wie er vorher war, dass das jetzt so weitergeht? Berlin?
Mit Fabian Hürzeler?
Mhm. Nein, aber auch so die ganze sportliche Entwicklung. Also jetzt auch mal aus Trainersicht, dass das so, dass er das so konstant, man spricht ja häufig von Konstanz, dass man da hat man auch mal ein paar schwächere Phasen, aber dass man im Grunde das Leistungsniveau ziemlich hoch hält eigentlich.
Also erstmal ist es so, dass ich ja nun seit 2017, spätestens seit 2018 eigentlich mit der Profimannschaft nicht so viel zu tun hatte bei St. Pauli und auch nicht mehr involviert war in diese Diskussion. Ich habe die Spiele gesehen, ich habe bei Millantor TV mit Mike Nöcker dann zumindest im Nachhinein manchmal auch vorher Spiele mitkommentiert oder darüber geredet. Aber in den sportlichen Bereich war ich nicht mehr eingebunden und habe auch entsprechend nicht mitentschieden oder mitdiskutiert. Und ich als Schulle übernommen hat und sein Trainerteam vorgestellt hat, ich kannte Fabian Hürzler überhaupt gar nicht. Und ich habe gedacht, das ist ein sehr, sehr junger Mann. Was ich dann wohl registriert habe, war, dass es irgendwann mal, wie soll ich es sagen, defensiv nicht mehr funktioniert hat. Was Schulle sehr gut gemacht hat in dieser Zeit war, dass sie angefangen haben, einen richtig guten Ballbesitzfußball zu spielen. Sicherlich durch diese Raute, die er erst eingeführt hat, wo sie im Mittelfeld oft Überzahl hatten und den Ball richtig gut haben laufen lassen, aber mit zunehmender Dauer haben sie dann irgendwann mal Probleme gekriegt und ich habe immer von außen so gedacht, naja, warum versucht er nicht mal gegen den Ball, muss ich ja nicht unbedingt immer mit dieser Raute unterwegs sein. Und das haben sie nicht in den Griff gekriegt. Und als Fabian Hürzler übernommen hat, da war ich, das war in der Winterpause, 22, 23, richtig?
Korrekt.
Genau,
Anfang 23. Ja. Genau, dann haben sie ein Vorbereitungsspiel bei Borussia Mönchengladbach gehabt. Da bin ich dann hingegangen und habe mir das angeguckt und war total gespannt, nach was wird er denn jetzt machen? Weil er war ja ein Teil dieses Trainerteams und wird das ja gesehen haben, welche defensiven Probleme sie am Ende hatten. Und ich will jetzt nicht von telepathischen Phänomenen sprechen, aber das, was ich mir gewünscht hatte, was er machen soll, oder wir auch im 16er uns, oder ich mir gewünscht habe, das konnte ich dann da sehen. Und dann war ich zum ersten Mal positiv angetan, zu sehen, okay, er versucht weiter einen richtig guten Ballbesitzfußball zu spielen, aber der Plan gegen den Ball ist ein anderer und der macht ein bisschen mehr Sinn, weil er eben flexibler ist und weil er strukturelle Nachteile, die man vielleicht auf den Außenbahnen haben könnte, gegen zwei Außenverteidiger, wenn nicht ohne Außenstürmer, also offensive Außenverteidiger und offensive Außenstürmer. Und dann hat er eben mit diesem System 3-4-3, wenn man so will, verteidigt, so wie es bis heute eben so geblieben ist, dass man eben die Außenstürmer potenzielle Außenverteidiger binden und mitgehen, wenn sie nach hinten laufen. Dann war ich sehr positiv angetan von dieser Rückrunde, dass das dann in der neuen Saison so weitergeht. Also ich mache nicht diese Hochrechnungen, weil ich ja nicht daneben stehe und immer genau gucke, was passiert. Die verlieren wieder ein paar wichtige Spieler, so wie das immer so der Fall ist, wenn ich als Zweitligist erfolgreich bin, halbwegs erfolgreich bin, aber nicht aufsteige. Manche verlieren sogar Leute, selbst wenn sie aufsteigen. Und dass sie dann so stringent weitergespielt haben, das war für mich etwas ganz Besonderes und ist es eigentlich bis heute geblieben.
Michael, vielleicht an dich mal die Frage. Du hast einen globalen Hamburger Blick, auch etwas neutraler das Ganze. Was hat denn St. Pauli in dieser Saison dem HSV voraus, abgesehen von den Punkten?
In erster Linie wohl mal Selbstvertrauen und eine Gemeinschaft und wenig Querschüsse im Club, nehme ich mal an. Also das wirkt zumindest von außen betrachtet so. Also um das nochmal kurz mit Hürzler aufzunehmen, ich habe das damals überhaupt nicht begriffen. Also Timo Schulz weggeschickt, die waren ja im Grunde fast auf dem Abstiegspass oder so, ne? Also,
ich glaube 16.
Ja, so.
Oder 15.
Dann nimmst du den 30-jährigen Co-Trainer irgendwie, der die ganze Zeit mit da war, in der Verantwortung mit war, der die ganze Zeit mit in der Kabine war. Kann ihn natürlich überhaupt gar nicht. Und da musst du sagen, Respekt. Also was die daraus gemacht haben, ist phänomenal. Ich muss gestehen, ich habe nicht viele Spiele 90 Minuten gesehen. Ich habe ein Spiel 90 Minuten gesehen und das war das Derby am Millern-Tor. Und da habe ich mich als HSV-Fan, da war ich als HSV-Fan ja im Stadion, da habe ich mich als HSV-Fan beschämt für die erste Hälfte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war sauer, dass sie irgendwie mit einem 2-2 vom Hof gegangen sind, weil das derart ungerecht war. Also ich konnte mich da jetzt wirklich nicht drüber freuen. Also dass ich mit Ewald gesprochen habe, der hat das dann wieder völlig anders gesehen. Aber
du meinst jetzt in dieser
Lauf- das 2-2. Also es hätte dann zur Pause, glaube ich, 4-5-0 stehen können oder so. Ne? Ich das richtig jemand. Da war die Nummer, ach ja, da war ja noch die Nummer mit dem Heuer-Fernandes-Ding und
ja,
dem
Eintor.
Und es war unglaublich. Und eigentlich so ein bisschen sinnbildlich für die Entwicklung. Also das 2-2 passte ja eigentlich am Ende nicht. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, was ich jetzt am Freitag ja endgültig bestätigen kann. Hier hat ein Wechsel stattgefunden. Also St. Pauli ist hier ganz klar die Nummer 1 in der Stadt. Da muss man nicht rumdiskutieren.
Es sind ja, Herr Lien, es sind ja so ein paar, Sie haben ja angesprochen, so ein paar Komponenten gehören immer dazu, dass auch Erfolg eintrifft und Fabian Hürzeler hat eine Personalmaßnahme getroffen. Das war auch so, dass er einen Teamcoach verpflichtet hat mit Hinak Smolka. Einen, der sich so um Gruppenprozesse kümmert, der so in der Öffentlichkeit einfach eigentlich gar nicht so natürlich auftaucht. Der soll innen wirken. Aber das fand ich ganz beeindruckend eigentlich, dass er den Mut hat, dort jemand reinzunehmen, der versucht auch dann, auch wenn es mal eine Krise gibt, auch dass die Leute damit umgehen. Haben Sie Erfahrung damit oder wie finden Sie sowas überhaupt, dass er so jemanden dazugeholt hat?
Also ich wusste das gar nicht, weil ich ja, wie ich schon gesagt habe, so nah jetzt nicht mehr dran bin an der ganzen Geschichte. Aber wir diskutieren auch im 16er häufig darüber. Fabian ist ein sehr junger Trainer. Das heißt, dass ich natürlich in meiner persönlichen Entwicklung und mit meinem persönlichen Erfahrungsschatz noch nicht so weit bin, dass mir schon alle möglichen Dinge über den Weg gelaufen sind. Und das ist auch ein Zeichen von Führungsstärke, wenn ich weiß, was ich schon kann oder was ich noch nicht kann. Wenn das dahinter steckt, dann ist das ein super, super Zeichen, zu sagen, naja, also das ist ein Bereich, ich kann mich nicht um alles kümmern und vielleicht bin ich auch noch nicht so weit, um all diese Strömungen zu erkennen und etwas dazu zu machen. Ich erinnere an Jürgen Klopp, der auch dafür bekannt ist, dass er völlig uneitel all die Leute zusammenholt, von denen er denkt, dass sie wichtig sind, in ihrem Bereich top sind, ob das auf der Ernährungsseite sind, ob das auf der psychologischen Seite ist, ob das meinetwegen jemand ist, der im Stürmer trainiert oder Standardsituation trainiert oder ich weiß nicht was. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass ich eine Führungsperson muss nicht alles wissen und können, aber sie muss in der Lage sein, die besten Leute um sich herum zu versammeln. Da gibt es auch Leute, die Angst davor haben, richtig gute und bessere Leute zu holen. Und ich finde das sehr interessant. Ich weiß nicht, was da jetzt genau passiert und was das für eine Personalie ist, von der ihr da gerade gesprochen habt. Aber es ist offensichtlich so, dass eine, wie Michael schon gesagt habe, dass da eine größere Ruhe ist, im Verein sowieso, das ist ganz klar, aber vielleicht auch innerhalb der Mannschaft und innerhalb der Gruppe um die Mannschaft herum, dass das da passt. Und das ist eben, das kann man nur als Insider beurteilen. Ihr könnt immer nur von außen gucken, naja, was läuft denn da, wer spielt nicht. Aber die ganzen Strömungen, die innerhalb einer Mannschaft sind oder innerhalb eines Vereins sind und wie die Leute überhaupt miteinander zusammenkommen. Wir reden so oft darüber, Michael, eine Mannschaft, die richtig erfolgreich ist, muss auch zusammenstehen und zusammenhalten. Das spürt man einfach auf dem Platz. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich die besten Einzelspiele zusammentragen, die es gibt, dann wird das nichts werden. Und dabei spielt ein Trainer, aber auch eben die Leute um die Mannschaft herum eine ganz große Rolle.
Robert, wie, ich meine, du hast das ja intensiver verfolgt. Du kennst den Teamcoach ja auch schon ein bisschen länger durch die Towers, als der auch bei den Basketballern der Hamburg Towers auch aktiv mitgewirkt. Glaubst du, dass es einen Einfluss hatte jetzt? So lange ist er noch nicht da, eine Saison.
Also was man auf jeden Fall festhalten kann, wo immer er ist, ist er beim Aufstieg dabei. Also als er die Hamburg Towers, die Basketballer betreut hat, sind die von der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen. Die A-Junioren des ETV sind in die U19-Bundesliga aufgestiegen, als er dort Teamcoach war. Die ETV-Oberliga-Herren sind in die Regionalliga durchmarschiert mit ihm als Teamcoach. Kann absoluter Zufall sein, würde ich aber sagen, mittlerweile ist die Stichprobe so groß, dass es schon einen gewissen Effekt hat. Ich finde die Arbeit von Hinnerk Smolka immer schwierig zu erklären von außen, was er eigentlich macht. Ich glaube, es ist eher so, dass man merkt, was fehlt, wenn er nicht dabei ist. Dass er an gewissen Punkten frühzeitig vielleicht gegensteuert, wenn er den Eindruck hat, da könnte es irgendwelche Prozesse geben, die das Team ein bisschen auseinandertreiben, dass das gar nicht so den offenkundigen, plakativen Effekt hat, sondern dass er in der Prävention sehr stark, sehr große Stärken hat, um praktisch dem Ganzen vorzubeugen, wenn so ein Team zerbrechen könnte oder ein Team auf Krisen, die ja jedes Team logischerweise in der Saison durchmacht, auch wenn es so anscheinend optimal läuft wie beim FC St. Pauli, dass er die auf Krisen vorbereitet, dass man dann eben gestärkt schon in die Krise hineingeht und noch stärker bei herauskommt.
Ist der denn die ganze Zeit mit dabei? Also ist der die ganze Trainingswoche dabei?
Ja, also wann immer wir jetzt beim Training sind, steht er daneben und notiert sich relativ viel in die Notizblöcke. Ich glaube, alle 1-2 Wochen gibt es dann große Teamcoachings mit der ganzen Mannschaft, die eine Stunde, eine halbe Stunde, mal anderthalb Stunden zusammenkommen, über diverse Themen sprechen. Da sind wahrscheinlich auch mal Impulsthemen, die angehen. Und dann gibt es auch individuelle Gespräche mit jedem Spieler. Das ist, glaube ich, hat gar nicht so einen festen Rahmen, sondern da wird ihm wohl auch freie Hand gelassen, dass er das sehr individuell angehen kann. Was ja auch wieder für die Führungsstärke dann beim FC St. Pauli für Fabian Hürzeler oder generell für den sportlichen Bereich spricht, dass man dann einem Experten wirklich Raum gibt, sich auch zu entfalten.
Er schreibt sich was auf in ein
auf dem Notizblock. Oder? Das macht er gleich sympathisch für Sie. Ne?
Ich wollte dir den Gag lassen. Er schreibt Notizbücher voll.
Ich habe keine iPads gesehen. Ich sehe da immer nur riesengroße Notizblöcke.
Das wäre mal eine gute Idee, ne? Für andere. Ja.
Wahnsinn.
Ja, genau.
Ich habe schon gedacht, ich wäre alleine.
Ich bin da nicht tief genug drin beim HSV, ob die so jemanden auch haben. Ich habe ja irgendwann, weiß ich, als wir hier auch im HSV-Podcast gesprochen haben, auch angedeutet, dass ich damals schon der Meinung war, dass man im Mentalbereich beim HSV Handlungsbedarf hätte. Ich weiß nicht, was da wie wo passiert ist. Anscheinend, wenn ich auf die Tabelle gucke, hat es auf jeden Fall keine signifikante Auswirkung, was auch immer sie da genau treiben.
Nee, genau. Fakt ist, Michael, dass der HSV immer in der zweiten Saisonhälfte irgendwie, sag mal, verkackt, ne? Also das ist ja so dann leider auffällig aus Sicht des HSV. Ne?
Ich glaube, da muss man auch die Trendschärfe so ein bisschen einhalten, dass bei St. Pauli, das ist kein klassischer Mentalcoach oder Sportpsychologe, sondern ist Sportwissenschaftler und hat auch viel in der freien Wirtschaft gearbeitet. Wie da in großen Unternehmen die Teams funktionieren, also da ist schon nochmal ein Unterschied.
Aber das ist ja genau das, was Ewald gesagt hat. Genau darum geht's doch. Also ich muss das Team beobachten, ich muss das Team zusammenhalten. Und wenn ich dann noch jemanden habe, der von außen da drauf guckt und nicht diesen Trainer-Nerd-Blick hat, sondern nur im Grunde die Gruppe im Auge hat, das erscheint mir plausibel, dass das eine gute Idee ist. Also.
Ja. Also deswegen habe ich es auch angesprochen. Ich finde es auch, fand es auch eine gute Idee. Es ist noch nicht so etabliert. Klar, Psychologe, ja, aber nicht so ein Gruppen, also ein Teamcoach im wahrsten Sinne des Wortes, ist eben noch nicht so verbreitet. Deswegen finde ich es sehr spannend. Und naja, wir können ja nur die Ergebnisse beurteilen, dass die Ergebnisse sprechen für sich. Wo werdet ihr das Derby eigentlich verfolgen?
Darf ich da nochmal
ja.
gehen? Ich finde das super spannend. Wie gesagt, ich wusste das nicht. Aber es gibt ja diese Diskussion schon seit langem und es haben immer mal wieder über die Jahre hinweg Leute versucht, sogenannte Psychologen in den Fußball zu integrieren. Und ich habe immer darauf hingewiesen, dass ein Spieler das Vertrauen des Trainers haben möchte, dass ein Spieler mit dem Trainer sprechen möchte und nicht mit irgendeinem Psychologen. Und es hat eben auch Beispiele gegeben, die Leute, die im Spitzensport oder im Fußball mitgemacht haben, dass sie dann übergriffig wurden und dass sie sich in den Vordergrund gespielt haben und Internas rausgegeben haben, was natürlich überhaupt nicht geht. Also grundsätzlich glaube ich, dass der Trainer in der Lage sein muss, eine gewisse Empathie und Kommunikationsfähigkeit an den Tag zu legen, um selber vernünftige, sinnvolle Gespräche mit Spielern zu führen. Andererseits kann ein Trainer nicht alles im Blick haben, so ist das. Und ich habe immer gesagt, wenn ich als Trainer, und das habe ich auch in meiner Karriere gemacht, wenn ich jemanden dazu hole, der drauf guckt, der auch erstmal mich coacht, weil man sieht nur das, was man sieht, und jeder kann betriebsblind sein und bestimmte Dinge nicht sehen. Und sowas habe ich auch in meiner Karriere gemacht, so dass wie Supervision, das gibt's ja in der Sozialarbeit entstanden, eine Supervision, dass man von jemanden hat, der von draußen drauf guckt, was machst denn du da eigentlich und wie empfinde ich das und wie kannst du damit umgehen und dich weiterentwickeln. So, und wenn ich das jetzt hier sehe, dann ist das eine super spannende Angelegenheit, weil ein Trainer hat natürlich ein Gefühl und hat Dinge im Blick, aber er muss natürlich alles Mögliche beachten. Und wenn ich dann jemanden habe, der draußen steht und schaut, naja, wie läuft das da auf dem Platz? Wer kann mit wem vielleicht besonders gut? Wer hilft dem anderen nicht? Gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, wo Optimierungsbedarf besteht? Und das auf eine dezente, zurückhaltende Art und Weise. Und dann noch mit einem Notizblock, dass man das anschließend sogar mit jemandem teilen kann. Überragend. Und ich glaube, dass das das Entscheidende ist letzten Endes. Der muss noch nicht mal selber die Gespräche führen, sondern es geht darum, Dinge zu erkennen. Und das, was der Robert Fabich gerade gesagt hat, in der Krise, das beste Mittel, eine Krise zu verhindern, ist im Erfolg weiter kritisch drauf zu gucken, was läuft denn da eigentlich? Im Erfolg macht man die größten Fehler. In der Krise sind sowieso immer alle da und scharen sich umeinander, stehen mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen ist das wichtig, eine Krise nicht also vorzubereiten, haben Sie eben gesagt. Ich glaube, dass es darum geht, eine Krise eigentlich zu verhindern, indem ich die leisesten, Symptome ernst nehme und mich damit beschäftige und das dann innerhalb einer Gruppe auf vertrauensvolle Art und Weise anspreche. Ich kann mir das auch vorstellen. Ich habe das ich will jetzt erstmal das so im Raum stehen lassen, weil ich glaube, dass das eines der größten Geheimnisse einer Gruppe ist, dass sie in der Lage sind, innerhalb der Gruppe Konflikte und Probleme eben auch zu lösen, so ähnlich wie wir das jetzt letztens nach der Meisterschaft von Leverkusen gehört haben, dass auch dort Leute innerhalb der Mannschaft gesagt haben, naja, wir setzen uns auch schon mal alleine zusammen und dann besprechen wir Dinge und dann wird die Luft geklärt. Das ist super wichtig, sonst kann es nicht funktionieren.
Tiger Woods hat mal das ist mir so hängen geblieben im Golf, ist jetzt ganz andere Sportart, aber er hat gesagt, meine beste Fähigkeit ist es, schlechte Schläge gut zu verarbeiten. Also das geht ja in die gleiche Richtung. Ne? Das ist normal, ein Schlag misslingt, aber wie gehe ich damit um? Das würde ich
auch gern können.
Ja, genau. Aber lasst ein bisschen über das Derby sprechen. Ich meine, es kündigt sich Großes an, womöglich. Wo werdet ihr das Spiel verfolgen? Rupert, bei dir ist es klar, du bist im Stadion. Ich werde in der Redaktion das Spiel covern. Wo seid ihr beide? Müsst ihr arbeiten, Michael? Musst du mal arbeiten, Michael?
Ich gehe ins Kino, unter die Bettdecke. Weiß ich nicht, spazieren, nee, also keine Ahnung, am Ende werde ich natürlich trotzdem, es wird nicht ausbleiben, dass ich gucken werde. Ich werde mich nicht, oder habe mich schon im Vorfeld, weil sich das ja alles so angebahnt hat, nicht bemüht, da zu sein. Also ich werde auf keinen Fall im Stadion sein. Als HSV-Fatalist denke ich natürlich an die Fortsetzung der, weiß ich nicht, Werder-Wochen 2009, dann Fulham. Und das ist ein neuer Tiefpunkt, der sich abzeichnet. Also die Meisterschaft bzw. der Aufstieg vom FC St. Pauli im Volksparkstadion ist schon, das ist schon stark, wenn das so kommt. Und da muss ich nicht da sein.
Michael, reiß dich doch mal zusammen.
Ich freue mich total, dass St. Pauli aufsteigt, wirklich. Ich finde das super.
Nein.
Aber es muss ja nun nicht gerade am Freitag sein.
Nein, das meine ich damit nicht. Hör doch auf, hochzurechnen. Also hab doch mal Vertrauen. Also ich bin von einschlägiger Stelle in dieser Woche gefragt worden, vielleicht kann man es heute schon nachlesen, ich weiß es nicht, so einen Satz zu vervollständigen in irgendeiner Zeitung, die in der Nähe von euch ist, glaube ich. Wenn der FC St. Pauli am Freitag im Volksparkstadion aufsteigen würde, den soll ich vervollständigen, den Satz.
Ja. Das ist so ein super Satz für Sie, ne?
Das ist, also wenn man sich, wenn man mich richtig verärgern will.
Das meine ich damit, ja.
Nein, es kann doch auch noch alles passieren. Das war natürlich ein bisschen fatalistisch, ist doch völlig klar. Also wer weiß denn, ne? Vielleicht, also vielleicht gewinnen sie, vielleicht schwächelt Düsseldorf und auf einmal geht es doch nochmal um Platz 3. Wir wissen es doch alle nicht.
Also ich habe dazu gesagt, ein Aufstieg vom FC St. Pauli ist für alle, die mit dem FC St. Pauli, die sich mit dem FC St. Pauli verbunden fühlen und deswegen auch für mich sensationell und großartig. Sofern, und es ist völlig sekundär und spielt überhaupt keine Rolle für niemanden eigentlich, also für mich auf jeden Fall nicht, wann und wo es stattfindet. Wenn es einen Aufstieg gäbe und gibt, wunderbar, großartig. Und damit ist alles gesagt.
Aber so denken natürlich nicht alle St. Pauli-Fans. So viel muss man ja nun auch sein.
Und auch nicht, alle HSV-Fans, ne? Genau. Also das ist ja so ein bisschen der Punkt, dass natürlich da sich, wo man sich ein bisschen Sorgen machen muss, was da so alles rund um das Spiel passiert, ne?
Ach so, wenn sowas dann passieren würde, dass Leute dann austicken. Ja.
Ja.
Na gut, dann mache ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Du meinst, dass es dann möglicherweise auch zur Ausschreitung kommen könnte?
Denk mal an das HSV, an den Abstieg gegen Mönchengladbach war es ja 2018, als sie dann gesagt haben, so jetzt machen wir das.
Mal rüber.
Genau. So, und natürlich gibt es einige Menschen, die das nicht ganz so. Und das sollte, finde ich, auch im Vordergrund stehen, die Freude. Ein bisschen Schadenfreude ist ja in Ordnung. Ja. Ist ja nicht schlimm, aber für manche ist es ja doch ein bisschen was anderes. Und da würde ich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich das auch sehr spannend finde. Also es hat ja schon Zwischenfälle, Gewalt und so weiter, das ist ja schon ein Thema, was uns auch ständig verfolgt. Da gab es jetzt auch die Ansage aus der Politik, die Sportministerkonferenz hat gesagt, hier, ihr macht zu wenig von Verbandsseite aus dagegen, Pyro vor allem, ist gesagt, ihr müsst da mehr Strafen auch fordern. Es ist ja schon so ein Dauerthema, aber meine Frage ist eigentlich, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, wie kriegt man das denn in den Griff, also diese Gewaltbereitschaft, Büro auch so ein bisschen dabei, oder ist das einfach ein Zeichen der heutigen Gesellschaft? Jetzt habe ich ein bisschen breit gefragt, sorry. Ja,
also Ewald kann kurz nachdenken, ich kann mal anfangen.
Ja, mach mal.
Also erstens finde ich, wird viel dramatisiert. Natürlich gibt es immer noch Vorfälle, ohne Frage. Es gibt irgendwelche Verabredungen, die ja meistens aber nicht im Stadion stattfinden, wenn wirklich zwischen irgendwelchen Hooligan-Gruppen irgendwas passiert. Ja, das ist das Erste. Also da finde ich, also gut, ich habe nun irgendwie auch noch den Weg gemacht zum Volksparkstadion in den 80ern, wo man von der S-Bahn bis zum Stadion schon ein bisschen Angst haben musste, was links und rechts passiert. Ich glaube, das ist alles deutlich weniger geworden. Und diese Pyro-Nummer, die zieht sich ja nun auch, weiß ich nicht, wie viele Jahre durch. Wir haben vorhin auf Records kurz gesprochen, dass das jetzt ja bei St. Pauli gegen Rostock gar kein Thema irgendwie war. Ja, also ich finde, das kannst du nicht mit Gewalt gleichsetzen, diese Pyro-Nummer. Das Schönste wäre, wenn man irgendwie eine Lösung findet, wie man das halt doch legal hinbekommt. So, wenn ich mich an die Choreo erinnere von St. Pauli gegen HSV, war das doch mit diesem Schiff oder so, wie dann die Leuchtfeuer da rauskam. Das war ja sogar super kreativ. Und wenn man dafür eine Lösung finden würde, das sozusagen zu legalisieren, finde ich, spricht da nichts gegen. Und dass du natürlich trotzdem immer wieder irgendwelche Wahnsinnigen haben wirst, die irgendwas mitbringen und die irgendwas schmeißen und irgendwas abfeuern, das wird man nicht verhindern können. Aber wenn ich an die denke, war das in Hoffenheim, die diese Monsterböller mit reingebracht haben, die haben sie ja, glaube ich, jetzt auch gekriegt und die werden eine empfindliche Strafe bekommen. Und so muss man es ja letztendlich auch sehen. Das ist irgendwie eine Straftat, ja, wenn ich wirklich in Kauf nehme, dass sich Leute dabei vielleicht sogar schwer verletzen. Das ist völlig klar. Aber ich finde, grundsätzlich ist die Lage bei uns in den Stadien, weiß Gott, nicht schlimm. Grundsätzlich finde ich eher, ist sie besser geworden als schlechter geworden.
Ich kann das nur, ich kann ihm nur zustimmen, Michael, wie du das siehst. Also es hat auch immer wieder Ausfälle gegeben. Brauchen wir jetzt nur daran erinnern, was die Rostocker hier bei St. Pauli gemacht haben, was die Rostocker Teil, ich muss jetzt die beiden dieses Beispiel nennen, mit Fans von FC St. Pauli in Rostock mal gemacht haben, aber auch in einer Reihe von anderen Stadien gibt es solche Dinge. Aber das ist wirklich, wie soll ich es sagen, also das sieht man nicht alle Tage. Und wenn diese Pyro-Problematik, wenn das unser größtes Problem ist, dann sollten wir uns das erhalten. Also das ist, es tut mir leid. Natürlich, ich bin jetzt ein paar Mal hier in Bielefeld auf der Alm gewesen und dann kommen Gäste, Fans, Rot-Weiß Essen war jetzt da und keine Ahnung, da geht natürlich die Post ab. Aber selbst ein kleiner Verein, wer ist das jetzt beim letzten Mal gewesen, da waren nicht viele Fans da, aber die haben ihre Pyros mitgebracht und immer wieder. Natürlich ist das eine für sie selber, aber auch für andere eine Gesundheitsgefährdung. Das ist schon ganz klar. Aber dann muss man es eben auch so benennen und nicht als Gewalt klassifizieren. Das ist etwas anderes. Es ist eine indirekte Gewalt, sicherlich. Aber wir haben im Fußball schon ganz andere Dinge erlebt. Und ich bin da völlig bei Michael. Es gibt so wahnsinnig tolle Choreografien. Vielleicht kann man das, keine Ahnung, in der heutigen digitalisierten Zeit könnte man vielleicht auch irgendwelche Dinger hochhalten, die nur so aussehen und nur so tun, als ob sie leuchten. Also das hat auch etwas mit Identität und mit Identifikation als Gruppe der Fans zu tun, wenn sie sich dort zeigen. Ich finde das toll. Und was dort unter der Woche passiert, wenn so eine Choreo da gezeigt wird, dass die arbeiten da zusammen rund um die Uhr, damit sowas überhaupt möglich ist. Und das ist ein Stück ihrer Identität. Und dann kommen irgendwelche Funktionäre, die wir ja überall rumsitzen haben, in der IFAB, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht, beim DFB und wo auch immer, und geben kleinen Vereinen, die so schon nicht genug Geld haben, dann auch eine Strafe für etwas, wo die gar nichts dafür können. Das ist alles lustig, aber eben auch wieder nicht. Also da gibt's für mich großen Bedarf. Das ist albern, was da teilweise passiert oder passiert ist. Also sie versuchen es ja auch noch ein bisschen hinzukriegen. Also ich kann nur immer wieder hoffen, dass man diese Dinge eben nicht so hochhängt. Ne? Also ich meine, wenn der HSV dieses Jahr nicht aufsteigen sollte, dann ist das ja für so einen Verein wie den HSV überhaupt nicht schön, vor allen Dingen aufgrund der letzten Jahre jetzt. Das ist einer der Traditionsvereine und einer der erfolgreichsten Vereine, die wir in Deutschland hatten. Und das würde jeder der Bundesliga natürlich gut tun. Und auch der Stadt, wenn der HSV irgendwann mal wieder in der ersten Bundesliga ist. Aber es geht jetzt auch die Welt nicht unter. Und deswegen sollte man eben auch versuchen, auch gerade wenn man darüber berichtet, ein bisschen, wie soll ich sagen, mit Augenmaß an die Sache heranzugehen, auch wenn jeder das natürlich gerne möchte, aber dann, wenn du erstmal in der zweiten Liga bist über mehrere Jahre, dann fehlen auch bestimmte Geldbeträge, dann ist es eben auch nicht so einfach, zurückzukehren, und das, an all die Dinge muss man denken, damit Leute nicht glauben, ja, wieso gehen die jetzt nicht zurück in die erste Liga. Also immer schön auf dem Teppich bleiben und eben auch den Leuten keine Vorlagen liefern.
Das beim Thema Pyro würde ich eine ähnliche Kerbe schlagen. Das gibt ja wieder sehr, sehr ansprechende Choreografien. Es gibt, ist Teil der Fankultur. Abgesehen mal davon, dass es auch in Teilen gesundheitsgefährdend ist und dass man es jetzt nicht übertreiben muss mit Böllern und sowas. Die Strafen sind natürlich sehr, sehr empfindlich, die da zum Teil gezahlt werden müssen. Das hat Steffen Baumgart ja mal sehr schön gesagt, dass da gerade ein Stürmer durch die Luft geflogen ist, als er noch in Köln Trainer war und die da ordentlich gezündet haben. Zugleich ein anderes Spektrum, was ja von der Politik jetzt verstärkt aufgegriffen wird, ist so Gewalt im Umfeld der Spiele. Also gerade hier Hamburgs Sport- und Innensenator Andi Grote hat jetzt gesagt, dass die Zunahme von Aggressivität und Beleidigung, Gewalt nicht mehr hinnehmbar sei und dass der Profifußball teilweise nur noch durch massiven Einsatz von Polizeikräften stattfinden kann. Die niedersächsische Innenministerin hat es, glaube ich, gesagt, dass beim Derby in Niedersachsen, Hannover gegen Braunschweig, dass Auswärtsfans eigentlich gar nicht mehr zugelassen werden dürfen. Wie sehen Sie das? Kollektivstrafen, da ein geeignetes Mittel, oder wie kann man dem Ganzen vielleicht auch gesellschaftlich ein wenig entgegenwirken?
Das ist ein ganz schwieriges Thema. Jetzt haben Sie natürlich auch Beispiele gebracht, wo man sich wirklich einen Helm anziehen muss. Also ich sag mal, Hannover gegen Braunschweig, da sollte man wirklich, da musst du den Helm aufsetzen, egal. Warum auch immer, es tut mir leid. HSV St. Pauli, in der Vergangenheit vielleicht, keine Ahnung. Hansa Rostock gegen St. Pauli. Es gibt natürlich solche Beispiele, das ist ganz klar. Aber dass das jetzt bei jedem Spiel oder bei der Mehrzahl der Spiele der Fall sein sollte, das kann ich jetzt nicht glauben irgendwo.
Das hat Michael ja auch gesagt eben, ne? Das stimmt ja auch.
Das ist, man also muss das schon ist doch völlig lächerlich auf Deutsch gesagt, ja? Also da haben wir doch nun ganz, ganz andere Probleme in unserer Gesellschaft, als jetzt wieder alles auf den Fußball abzuladen. Also ich glaube, jetzt hatten wir gerade St. Pauli gegen Hansa. Das ist ja nun mit eins der, sagen wir mal, benannt Hochrisikospiele überhaupt in Deutschland. Ich glaube, es ist überhaupt gar nichts passiert. Vielleicht ein paar Pöbeleien, vielleicht gab es ein paar Schubsereien, möglich. Aber da müssen wir nur mal irgendwie, keine Ahnung, zu einem Rap-Konzert oder sonst was gehen. Was passiert da? Wieso immer der Fußball? Also, tut mir leid. Und ich sehe da auch keine Entwicklung im negativen Sinne. Wo denn?
Naja, es gab schon Bilder, auch Michael, rund ums Derby, ne, dass dann auch Polizisten aus anderen Orten kamen, die Fans nicht ganz so, aber auch Fans, die extra angereist waren von anderen Städten, aus dem Ausland zum Teil, die dann eben darauf aus waren, ein bisschen Krawall zu machen. Das gab schon, und das erzeugt natürlich dann, das ist natürlich
beim Derby, erhöht. Beim Derby jetzt bei St. Pauli.
Genau, St. Pauli HSV. Also die Bilder gab es schon, und das erzeugt natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Dann wird das geteilt bei den sozialen Medien und so weiter. Und auch wenn das jetzt nicht so häufig vorkommt, da guckt man dann natürlich drauf, und das ist so, ja, dann ist die Welt, die Empörungswelt, sage ich mal, ist dann auch, die Maschinerie wird schnell angeworfen, ne? Und dann hat das eben die entsprechende Aufmerksamkeit.
Ja, es ist Das ist ein sehr sensibles Thema generell. Ne? Wie sehe ich das und wie berichte ich darüber? Michael hat es gerade, glaube ich, richtig gesagt. Wir haben eigentlich andere Probleme. Und es gibt Leute wirklich auch gerade in der Politik, die gerne mal beim Fußball einen härteren Maßstab anlegen, als sie das ansonsten machen, wo ich mich dann frage, hallo, was soll denn das jetzt hier? Das beste Beispiel ist für mich diese Katar-Geschichte. Ne, was für eine verlogene Angelegenheit. Ne? Wir verhandeln mit der ganzen Welt, wir treiben Handel mit wem auch immer. Das ist völlig egal, wie schmutzig das Geld ist, die Produktion, alles, was dort war. Und die gleichen Leute, die sagen, ja, da müssen wir unsere Arbeitsplätze und unser Profit und unsere Industrie, keine Ahnung, aber von den jungen Fußballern, die sollen dann da die Spitze der technisch-taktischen Entwicklung bilden und die gesellschaftspolitische Kritik in Katar anbringen, ohne Worte, und anschließend müssen sie sich noch auslachen lassen. Also da muss man wirklich mal genauer hinschauen. Grundsätzlich ist es so, all diese Phänomene, die wir sehen im Sport, wenn es um Gewalt, um Hass und was weiß ich was geht, das haben wir am Rest der Gesellschaft genauso, wenn nicht noch viel, viel schlimmer. Wie werden Politiker angegangen? Wie ziehe ich, wie viele gerade durch dieses Netz, wo wir hier jetzt versuchen, das in den Griff zu kriegen, diese Anonymität aufzubrechen, dass sich Menschen dort austoben können ohne rechtliche Konsequenzen. Das versuchen wir ja hinzukriegen. Aber das ist etwas, was wir überall haben, und das kann man nicht nur durch Strafen oder durch und erst recht nicht alleine im Fußball lösen oder im Sport, sondern da müssen wir, das sind gesamtgesellschaftliche Entwicklungen. Und wenn ich jetzt sehe, was wir für eine Demo da in Hamburg erlebt haben, das hat eine ganz andere Virulenz. Da geht es um Leute, Reichsbürger, die Islamisten. Das sind Leute, die wollen unser System sprengen und sammeln Waffen an. Und du weißt nicht, was dort passiert. Das sind grundsätzliche Probleme, die auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Und alles andere, wenn da im Fußball sich der ein oder andere mal so ein bisschen behagt, das ist im Vergleich dazu Folklore. Was ist hier los?
Nö, alles gut.
Alles gut, Ewald, alles gut.
Ja, wir hören Sie gut.
Achso, hier will einer mit mir an.
Ja. Nee, alles gut. Ja, vielleicht reden wir dann erstmal gut, das eingeordnet zu haben, dann gegen Ende noch mal ein bisschen über Sport und Perspektive. Herr Lied, ich kann es hier nicht ersparen. Gesetzt den Fall, ne? Gesetzt den Fall, St. Pauli steigt auf. Haben die das... Gibt es eine Chance, St. Pauli sich den HSV dauerhaft zu überholen? Reicht, kann das gelingen? Was muss passieren?
Moment, dass St. Pauli den HSV dauerhaft überholt?
Als Nummer eins, dass sie jetzt die Nummer eins sind, aktuell steht ja fest, sportlich.
In der Stadt. Nummer eins der Stadt sind wir, wird gern gesungen.
Genau.
Hüben wie drüben. Mal gucken, wo es dann Freitag gesungen wird.
Okay, also mir liegen diese Gedanken liegen mir fern. Also ich glaube auch, dass es gibt, du kannst für niemanden, auch von den Fans, die Hand ins Feuer legen. Es gibt auch beim FC St. Pauli Leute, die, wo ich dann denken würde, naja, was machen die denn da? Was soll der Quatsch? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein erstrebenswertes Ziel wäre, den HSV zu überholen. Man kann auch irgendwann mal gemeinsam in der Regionalliga sein und steht dann drei Stellen vor dem HSV, dann hat man den HSV auch überholt. Ja. Ich weiß nicht, was das für ein
Denken. Also die Frage zielte natürlich darauf, eher darauf hinaus, ob sich der FC St. Pauli ein bisschen längerfristig auch in der Bundesliga halten kann. Ne, und jetzt mal unabhängig.
Das hört sich schon mal anders an.
Okay, also ich habe es unpräzise formuliert.
Warum soll das nicht gehen? Also wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, das ist für mich, und ich glaube, das sollte für jeden völlig uninteressant sein, einen internen Vergleich zu machen. Der HSV möchte in die erste Bundesliga, St. Pauli möchte in die erste Bundesliga. Und wenn ich sehe, wer in den letzten Jahren irgendwann mal aufgestiegen ist und sich dort gehalten hat. Warum soll das der FC St. Pauli langfristig nicht schaffen? Ob ich jetzt in Mainz sehe, ob ich Augsburg sehe, ob ich kleinere...
Ich meine, Heidenheim ist das Thema.
Ja, Heidenheim ist und. Also es gibt so viele Mannschaften, die es irgendwann mal, es sind ja nicht alles nur Schalkes, Herthas, HSV, Köln.
Die spielen alle in der zweiten Liga.
Die spielen alle in der zweiten Liga, genau so. Also es geht eigentlich um Kontinuität, um Führungsstärke, um richtige Entscheidungen, um Zusammenhalt. All diese Dinge spielen eine riesengroße Rolle und ich wünsche es dem FC St. Pauli. Ich höre natürlich da auch schon wieder Stimmen. Sollen wir nicht lieber an der Spitze der zweiten Liga bleiben, bevor wir uns in der ersten Liga verprügeln lassen oder vielleicht gegen den um den Klassenerhalt kämpfen müssen? Keine Ahnung. Ich würde immer die Chancen sehen und das ist ja albern, so etwas zu sagen. Also ich finde, dass der FC St. Pauli so aufgestellt ist mittlerweile und so viele Anhänger und so viele Sympathien und auch so viele Möglichkeiten, dass alles andere als der Versuch, sich langfristig in der ersten Bundesliga zu etablieren, fahrlässig wäre und blödsinnig eigentlich. Man muss es probieren und das ist nicht einfach, das ist klar, weil es da eben nicht nur um die wirtschaftliche Aufstellung geht, sondern eben auch um die Kompetenz, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber erfahrungsgemäß fällt es solchen Vereinen leichter, diesem Druckstand zu halten, als wenn ich jetzt beim HSV, bei Hertha BSC, bei Schalke 04 oder beim ersten FC Köln bin. Also.
Herr Lien, da können wir ja sportlich durchaus anknüpfen. Sie als Trainer, haben Sie den Eindruck, die aktuelle Mannschaft punktuell vielleicht verstärkt, hätte eine gute Chance, in der Bundesliga mitzuhalten?
Naja, warum nicht? Also natürlich muss man, die Mischung muss stimmen. Es ist der Fußball, den St. Pauli im Moment spielt, ist natürlich erst einmal ein Fußball, wo es darum geht, in die erste Liga aufzusteigen. Dominanz, wenig Gegentore bekommen. Das ist bisher ein großes Erfolgsmodell. Und ich habe das schon öfters gesagt, dass ich Vereine wie Leverkusen und also Mannschaften wie Leverkusen und Stuttgart in der ersten Liga sehe und St. Pauli in der zweiten Liga, natürlich auch andere Mannschaften, die so einen ähnlichen Fußball spielen, die wirklich nicht die Bälle hinten wegkloppen, die von hinten heraus aufbauen, selbst wenn es mal einen Ballverlust mit dem Torwart gibt oder irgendwo im defensiven Mittelfeld, die einfach versuchen, von Mann zu spielen und dieses Selbstvertrauen dann auch, dieses Selbstverständnis haben, das dem dann auch durchzuziehen und dadurch ergibt sich dann auch dieses Selbstvertrauen, während ich viele andere Mannschaften sehe, die das nicht machen. Also das ist schon mal etwas ganz Wichtiges. Aber man sieht auch, dass man mit ganz anderen Mitteln zum Erfolg kommen kann. Dieses Beispiel Heidenheim ist natürlich auf der individuellen Ebene haben sie nicht so viele Spieler, wo du sagen würdest, da musst du in der ersten Liga bleiben. Aber die haben mit Hilfe ihres Trainers und ihres ganzen Trainerteams einen derartigen Zusammenhalt, eine Kampfkraft, das ist, du kannst hier nie sicher sein, was da passiert. Du kannst 3-0 führen gegen Heidenheim. Auf einmal kommen die aus der Kabine. Frank hat 3 neue Spieler eingewechselt. Das haben manche gar nicht mitgekriegt. Und auf einmal rollen die über die hinweg und hauen die einen nach dem anderen rein. Und du kannst dieser Energie manchmal nichts entgegensetzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, zum Erfolg zu kommen. Und davon muss man sich eine raussuchen. Und gucken, es macht auf jeden Fall Sinn, eine gute Mischung zu haben. Gerade im Offensivbereich brauche ich auf den Außenpositionen heutzutage schnelle, dribbelstarke Leute. Das hat St. Pauli im Moment, das müsste beibehalten. Nimm das Modell Leverkusen, die haben aber hinten auch super schnelle Leute. Du kannst nicht immer nur gemeinschaftlich verteidigen. Du musst auch mal irgendwelche Dinge zulassen. Und dann die individuelle Qualität haben, auch etwas zu verteidigen. Das Beispiel Mönchengladbach ist für mich Das tut mir weh, wenn ich das aus der Entfernung sehe. Da stimmt die Mischung einfach nicht. Die schießen jede Menge Tore, aber so viele Tore, wie sie hinten reinkriegen, können sie vorne nicht schießen. Das ist halt das Problem. Und deswegen, du musst eine gute Mischung haben. Und ich denke, dass sie da natürlich, wenn sie es schaffen sollten, sich intensiv Gedanken machen werden und auch müssen, um dort eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Platz zu zaubern.
Kommen Sie denn in dieser Saison nochmal nach Hamburg, um mitzufeiern?
Um was zu machen?
Mitzufeiern.
Was gibt's denn zu feiern?
Wenn es passiert.
Haben Sie Silberhochzeit? Soll ich kommen? Oder
hatte ich schon, ja, leider. Oder gut. Oder um das zu beobachten. Ich muss ja aufpassen mit meinen Formulierungen. Ich merke das schon. Ja.
Also mitfeiern. Nein, ich bin jetzt, mein Lebensmittelpunkt ist jetzt hier unten und ich bin immer noch viel unterwegs, mal hier, mal da, mal dort, aber ich bin jetzt 8 Jahre und länger immer in Hamburg gewesen oder nach Hamburg gefahren. Jetzt muss ich mich mal so ein bisschen hier unten akklimatisieren. Ja. Die kommen auch sehr gut ohne mich zurecht, habe ich das Gefühl.
Ja. Und aber
das kommt das ja noch eine Einladung zur Aufstiegsfeier. Was ist denn überhaupt? 34. Spieltag, ist das ein Heimspiel oder? Ich habe es gerade gar nicht vor Augen.
So, Pauli hat am 33. Spieltag ein Heimspiel gegen Osnabrück. Am 34. geht es nach Wiesbaden.
Oh, auch schön.
Da geht es ja auch ein bisschen was. Ja. Aber das haben wir vorhin gar nicht gefragt, Herr Lien. Ich meine, Sie machen ja wirklich noch sehr viel, halten auch Vorträge, ne? Sind ja auch. Da nicht nur den Podcast, sie haben, ich glaube, das Haus aufwendig renoviert, ne, neue Runderneuerung am Körper, also ist sehr viel los bei Ihnen. Und ja. Sie reden noch sehr viel über Fußball. Was ist die Motivation? Das würde ich gerne abschließend nochmal fragen. Ich meine, wenn man Ihnen so zuhört, Sie haben ja große Lust, sich mit dem Fußball auch mit schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Was dann sagt es ja so neudeutsch, was triggert Sie da nach wie vor, darüber zu sprechen?
Ja gut, das ist das, was ich am meisten in meinem Leben gemacht habe. Fußball spielen, Fußball mitzuorganisieren, Trainer zu sein. Und da bilde ich mir ein, dass ich das auch beurteilen kann. Aber das ist nicht das einzige Thema, was mich interessiert. Aber der Fußball fasziniert mich nach wie vor. Das macht mir einfach Freude. Und natürlich schaue ich mir jetzt nicht jedes Spiel an, aber es gibt eben in jeder Saison gibt es Mannschaften, die dir, wo es mir Riesenfreude macht, mir das anzuschauen. Ob das in der Premier League die Spiele sind, ob das in der Champions League ein paar Spiele sind, ob das jetzt hier in der Bundesliga Spiele sind, auch das letzte Spiel jetzt Leverkusen gegen Stuttgart. Sowas hat es früher in der Form nicht gegeben. Das ist eine super Entwicklung, das macht mich stolz und es macht mir wahnsinnig Freude, mir das anzuschauen, das zu genießen, aber eben auch so ein bisschen draufzuschauen und zu versuchen zu analysieren, wenn man es kann, und das bilde ich mir so ein bisschen ein, zu schauen, naja, warum, wieso, weshalb, was passiert denn da jetzt da gerade, dann mache ich das gerne, das macht mir riesen Freude. So, das andere ist, dass der Fußball eben auch so ein Mikrokosmos ist, wo man vieles sieht, was wir im Rest der Gesellschaft auch sehen. Und die Leute gucken dahin. Also ich bin ja viel unterwegs in Sachen Nachhaltigkeit, Klimawandel, Transformation unserer Wirtschaft, solche Geschichten, auch Führungsverhalten, Teambuilding, Kommunikation, Motivation und all die Themen hast du im Fußball auch. Und da hören Leute dann eben hin. Das Thema Nachhaltigkeit im Profifußball kann ein Schritt nach vorne sein für viele Menschen, die sich ansonsten nicht damit beschäftigen. Weil wenn sie damit konfrontiert werden in ihrem Heimatverein mit anderen Verkehrskonzepten, mit anderer Ernährung, mit Merchandising-Produkten, die vielleicht nicht, was weiß ich, in irgendwelchen maroden Zentren in Südostasien hergestellt werden, dann macht dich das offen für alle möglichen Dinge. Und wir müssen etwas verändern. Und dabei ist der Fußball eine Plattform, aber es hilft nichts, etwas im Fußball alleine zu verändern, sondern das ist einfach nur so eine Plattform, wo man auch viele Dinge ansprechen kann, aber eben auch Tore, Punkte, Meisterschaft. Das macht mir auch Freude, auf unsere Art und Weise darüber zu reden. Also das wird sich auch nicht ändern.
Was wir nicht verändern können, ist ihre große Begeisterung Prognosen gegenüber. Daher würde ich mal an Michael in dem Fall überleiten, nochmal zum Sportlichen zurückzukommen. Wie geht's, Tobi, aus?
Ich habe gerade noch mal kurz, weil ich die eine Einlassung von Ewald schon kannte, habe ich noch mal kurz die letzten Spieltage durchgetippt. Und es ist ganz einfach. Erster wird Holstein Kiel 64 Punkte, zweiter der FC St. Pauli 63 Punkte und dritter der Hamburger SV 61 Punkte. Es tut mir leid für Fortuna Düsseldorf, die gehen noch in die Relegation. Der HSV gewinnt die letzten vier Spiele und das Derby wird ein knappes 1-0.
Und St. Pauli gewinnt demnach ja gar nichts mehr.
Die habe ich ja noch nicht, die habe ich ja noch nicht durchgetippt hier.
Ach so.
Die kriegen auch noch ein paar Punkte. Vielleicht werden die auch Erster am Ende, keine Ahnung. Aber ich habe Düsseldorf und HSV durchgetippt.
Ach, die beiden. Beide. Okay, dann ergänze ich die Frage, Robert und Frau Henlin, was sie sich vom Derby wünschen.
Also, wenn ich eine Prognose hätte geben müssen, dann hätte ich genau das prognostiziert, dass Michael eine Prognose macht.
Das ist gut.
Also vom Derby wünsche ich mir, dass es ein Fußballfest wird, dass die Mannschaften auf dem Rasen mit hoher Leidenschaft und Liebe zum Sport und zum Fußball, aber auch mit Fairness zu Werke gehen und sich das auf die Ränge überträgt und das ein sportlicher Vergleich wird und alle wirklich versuchen sollten, auch diejenigen, gerade diejenigen, die einschlägig verdächtig sind, das Ganze als ein Fußballspiel zu betrachten und nicht als ein was weiß ich was.
Darf ich meine Prognose noch korrigieren?
Bitte.
St. Pauli 69 Punkte. Sie kriegen sogar die Radkappe, Ewald. Kann sich schon freuen. Schöne Radkappe für St. Pauli. Hä? Mal was für die Vitrine.
Also Michaels Fähigkeit, kompetente Prognosen abzugeben, da möchte ich nur darauf hinweisen, dass, wenn das stimmen würde, dann wäre Xabi Alonso jetzt seit 4 Jahren Trainer.
Nein, 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 nein.
Von Borussia Mönchengladbach.
Das ist der Running Gag bei uns, damit können wir
ja
die Laden okay dicht machen.
Ja.
Xabi Alonso, wisst ihr, dass er mal durchaus Thema war in Gladbach, ne? Das war doch.
Ja. Ich glaube, du hast ein Gerücht. Ich erinnere mich, dass du das auch damals im 16er thematisiert hast. Ja,
ja, ja, klar. Ja, ja. Da habe ich doch dann gefragt, ach, weißt du mehr? Warst du dabei?
Ja, der Klassiker.
Naja. Na gut. Okay, ich glaube, wir sind durch, Robert, ne? Das war ein schöne Schlussworte und hat richtig Spaß gemacht. Vielen lieben Dank an euch beide. Und wir hören uns dann im Milan Talk und im 16er und ich wünsche euch alles Gute.
Ja, danke dafür und vielleicht schaffen wir es ja mit beiden Hamburger Vereinen der ersten Liga doch noch am Ende des Tages und dann machen wir es noch mal, Ewald, ne?
Auf lange Sicht wäre das sowieso das Beste, das habe ich immer gesagt. Traditionsvereine gehören in die Bundesliga, aber dann müssen sie es eben auch hinkriegen. Und so eine Stadt wie Hamburg, genauso wie Berlin oder München oder wo auch immer solche Vereine es gibt, die können das aushalten, zwei Bundesligisten in der Stadt zu haben. Also, herzlichen Dank.
Das ist
ein
guter Schluss.
Vielen Dank.
Hat Freude gemacht und schauen wir mal, was alles so passiert.
Genau.
Ihr okay, wisst es ja schon, weiter, aber. Ne?
Wir wissen schon, wie es ausgeht, genau.
Ja, klar, ihr wisst das alles schon, Michael. Ich lasse mich jetzt überraschen.
Genau.
Okay, in diesem alles Sinne.
Klar, ihr Lieben. Tschüss. Bis bald mal wieder. Danke.
Alles Gute, ne?
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.